Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unserer Kooperationspartner entstanden.
Ab Herbst stellt die EU strengere Anforderungen an die Cybersicherheit ihrer Mitgliedstaaten. Nämlich dann, wenn die neue NIS-2-Richtlinie in Kraft tritt. Für die Presse diskutiert Eva Komarek mit Oliver Albel, CTO von Fabersoft, eines der führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitales Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa, die wichtigsten Änderungen und deren Auswirkungen. Dabei wird klar, die Abwehr von Cyberbedrohungen wird nicht nur zur Pflicht für kritische Infrastrukturen, sondern auch für die Geschäftsführung und den Mittelstand. Das Gespräch fand im Rahmen der Schwerpunktwoche Cybersecurity statt, die von der Presse in Kooperation mit Fabersoft, Digivolution, TÜV Austria, Eviden und Certainity veranstaltet wurde. Alle Beiträge zum Thema finden Sie unter diepresse.com/cybersecurity.
Ab Herbst stellt die EU für ihre Mitgliedstaaten strengere Anforderungen in Sachen Cybersicherheit. Dann tritt die zweite Auflage der EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit, kurz NIS-2, in Kraft. Die Abwehr von Cyberbedrohungen ist dann nicht nur Pflicht für kritische Infrastrukturen, sondern wird auch Geschäftsführungsaufgabe bis in den Mittelstand. Um wichtige Fragen zu NIS-2 zu klären und Orientierungshilfe für die Umsetzung zu geben, veranstaltet die Presse in Kooperation mit Fabersoft die Schwerpunktwoche Cybersecurity. Alle Beiträge dazu finden Sie unter diepresse.com/cybersecurity. Zum Expertentalk begrüße ich jetzt Oliver Albel, er ist CTO von Fabersoft. Herzlich willkommen im Pressestudio.
Guten Tag.
Herr Albel, NIS-2 geht mit Herbst in Kraft. Wie gut ist denn Fabersoft schon darauf vorbereitet?
Also wir haben im Bereich NIS-2 schon einige Maßnahmen gesetzt. Das kommt im Wesentlichen daher, dass wir jetzt in der Fabersoft schon also mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der IT und Cybersicherheit haben. Parallel dazu beachten wir ständig das Umfeld, was sich hier so tut, also eine laufende Lagebeurteilung. Und als dritte Quelle haben wir sehr viele Audits und Zertifizierungen, denen wir es unterziehen. Auf diesem Konglomerat haben wir unsere Prozesse und Kontrollen definiert und auch prüfen lassen und damit schon die für uns relevanten Pflichten eigentlich beinahe vollständig abgedeckt. Also die Themen, die bei uns noch offen waren, das waren Kleinigkeiten im Bereich Zeitlimits bei Berichtspflichten, also die unmittelbare Meldung bei erheblichen Vorfällen, das waren Präzisierungen in Checklisten.
Was sind das für Zertifizierungen? Welche sind da spezifisch relevant für NIS-2?
Also ich würde mal beginnen, so die Grundhygiene ISO 27001-2, eventuell mit dem Kontrollset von 27018 im Bereich Datenschutz. Was wir auch noch machen und was wirklich sehr zu empfehlen ist, sind Prüfungen mit einer, also Zertifizierungen, also Audits, Zertifizierung darf man nicht sagen, Audits mit einer Wirksamkeitsüberprüfung, wo eben jetzt am Beispiel von einer SOC 2, einer ISC 3402 BSIC5, jetzt nicht nur das Design der Kontrollen geprüft wird, also nicht nur geschaut, ob das, was wir da behaupten zu tun, auch tatsächlich in Ordnung ist, sondern wo auch über einen gesamten Beobachtungszeitraum, das sind bei uns immer 12 Monate oder ein Jahr, dann vom Prüfer tatsächlich überwacht wird, ob wir diese Kontrollen auch korrekt umsetzen.
Also Wirksamkeit wird im Detail angeschaut. Sie sind Softwareanbieter, aber natürlich damit auch sozusagen betroffen, was die Kunden betrifft, was Ihre Kunden betrifft. Inwiefern können Sie denn da, was Sicherheitsvorteile Ihrer Software betrifft, die Kunden auch unterstützen bei NIS-2?
Mehrere Ebenen. Zum einen, also wenn die Kunden unsere Produkte verwenden, können sie mir sicher sein, dass es in europäischen Rechenzentren von europäischen Anwender kommt. Es ist vollkommen transparent, wie wir unsere Produkte für die Kunden betreiben, weil wie gesagt, unsere Prozesse und Kontrollen sind in den Prüfberichten nachlesbar. Da steht drinnen, was wir machen. Der Prüfer schreibt rein, wie er es geprüft hat, was das Prüfergebnis war. Das heißt, auf dieser Ebene wissen die Kunden, also was sie bei uns bekommen. Vom Produkt her selbst sind wir natürlich immer schon auf Compliance ausgerichtet mit Mehrfach-Authentisierung, also Multifaktor-Authentisierung, mit einem Auditing, um zu sehen, wer auf Dokumente zugegriffen hat, einer Versionierung von jenen Änderungen, Zeitreisen und so weiter.
Sie sind ja vor allem auch spezialisiert als Cloud-Anbieter, haben im Bereich Cloud-Native-Technologie sind Sie da ja sehr stark. Welche Vorteile bietet denn diese Cloud-Technologie jetzt auch in Sachen Sicherheit für NIS-2?
Also bei NIS-2 und Cloud Native sehe ich im Wesentlichen zwei Punkte. Also Cloud Native, das heißt, ich nehme jetzt da Container, Microservices im Gegensatz zu großen Software-Monolithen. Jetzt habe ich da schon mal die Möglichkeit, dass nicht jede Funktion in einem Service zum Beispiel Recht auf alles benötigt. Wenn ich jetzt dann einen Microservice habe, der sich nur darum kümmert, dass es zum Beispiel SMS verschickt oder E-Mails verschickt oder Push-Notifications macht, dann braucht dieses Service keinen Zugriff auf Datenbank und keinen Zugriff auf Dokumente und so weiter. Während wenn ich jetzt einen Monolithen habe, dann kann ich diese Funktion dann nicht ausklammern. Das heißt, ich habe eine sehr viel geringere Angriffsfläche jetzt im Source Code, indem ich es kleiner mache. Das andere ist, ich kann viel schneller auf Bedrohungen und Schwachstellen reagieren. Wenn ich ein großes Service habe, muss ich bei jeder kleinen Schwachstelle, die wirklich laufend kommen, immer das Gesamtsystem aktualisieren. Während wenn wir jetzt Container verwenden oder Microservices, kann ich ja ganz gezielt an den Stellen die Updates einspielen, an denen ich sie wirklich benötige. Und wenn man sich ansieht, wie lange es heute dauert, bis so eine Schwachstelle ausgenutzt wird, das sind inzwischen nur mehr Stunden, bevor die ersten Scans passieren. Das heißt, man muss wirklich sehr schnell sein, wenn man da richtig reagieren möchte.
Sie haben zuerst schon erwähnt, die Cloud-Locations sind an verschiedenen Standorten. Also Sie haben Österreich, Sie haben Deutschland, Sie haben die Schweiz. Was für Sicherheitsmaßnahmen setzen Sie denn dort? Weil ich sage jetzt mal, wenn die Daten in der Cloud angegriffen werden, gibt es für die Unternehmen ja auch ein Riesenproblem.
Ja, also wenn wir jetzt mal bei den Schwerpunkt auf die Standorte legen, wir verwenden dort externe Rechenzentren mit einem Housing-Only. Das heißt, einmal alle Server, die Netzwerkkomponenten, gehört alles uns. Wir beziehen vom Rechenzentrum Stellfläche, Strom und Klimatisierung. Aber das Rechenzentrum nimmt uns die gesamte physische Sicherheit ab. Das heißt, dass jetzt Brandbekämpfung, Brandschutz ist oder auch der Zutrittsschutz. Ich habe mir das letzte Woche angesehen in der Lokation Deutschland. Wenn ich jetzt vom Parkplatz bis zu unserem Server kommen möchte, brauche ich einmal einen Lichtbildausweis, 7-mal eine Zutrittskarte, 2-mal eine Zutrittskarte mit PIN und 2-mal eine Zutrittskarte mit Biometrie. Das heißt also, alles, was physische Sicherheit ist, machen diese Rechenzentren für uns. Wir schauen bei der Auswahl auch, dass die auch entsprechend zertifiziert sind. Das heißt mindestens 27.001, gegebenenfalls ISA 34.02-Berichte und so weiter. Das heißt, dass wir auch da auf dem gleichen Level sind.
Welche der sicheren Basisfunktionalitäten des Fabersoft Prosecco Ökosystems sind denn besonders nützlich für Kunden, wenn es um Sicherheit geht, beziehungsweise auch um dann NIS2 Readiness?
Ich glaube, das ist eine Zusammenfassung von den Themen. Also erstens einmal die Prozesse und Kontrollen, die wir haben. Das heißt, auch wenn die Kunden das Ökosystem verwenden, haben wir unsere Meldepflichten, unsere Auskunftspflichten vertraglich zugesichert, muss man sowieso machen. Dann europäische Rechenzentren, Datenlokationen in Europa. Dann in der Applikation Multifaktor-Authentisierung, zwingend erforderlich, um überhaupt zu den Daten zu kommen. Dann rollenbasiertes Rechtekonzept, wo ich sehr schön definieren kann, also wer auf was Zugriff hat. Und dann natürlich die Standard-Features wie ein Auditing, um zu sehen, wer auf welche Daten zugegriffen hat. Eine Versionierung, um Änderungen lückenlos nachvollziehen zu können. Eine Workflow-Engine, wo ich Freigabeprozesse, Änderungen und so weiter, Genehmigungsprozesse sehr schön abbilden kann.
Es ist ja auch dann mit Prüfungen zu rechnen und da geht es dann auch darum, dass man dann flott ist in der Beantwortung. Sie bieten ja auch Ad-Hoc-Auskunftsfähigkeit bei Ihrer Software und ein einfaches Reporting. Welche Vorteile bietet denn das auch im Zusammenhang mit NIS2?
Die Auskunftsfähigkeit ist immer dann spannend, wenn ich schnell wissen möchte, was habe ich denn überhaupt für Daten im Unternehmen. Und da haben wir jetzt mit Mindpress Enterprise und Fabersoft Prosecco eine sehr schnelle Suche, wo ich eben Rechte basiert, also unter Berücksichtigung der Rechte natürlich, sofort finden kann, die Daten, die ich jetzt im Rahmen einer Auskunftsanfrage bekomme. Und dann natürlich die Reporting-Funktionalitäten, wo ich mit Filtern und halt den Standard-Themen dann diese gefundenen Daten sehr schön aufbereiten und präsentieren kann.
Mhm. Cybergefahren sind groß, die Technologien entwickeln sich weiter. Was erwarten Sie denn so als nächsten Schritt? Was wird denn dann noch in Sachen Sicherheitsvorschriften auf Sie und auf Unternehmen zukommen?
Also bei den Sicherheitsvorschriften kommt ja im Rahmen der NIS2 ist ja die Verordnung noch offen, wo dann die Risikomaßnahmen eigentlich noch definiert gehören. Die sind ja heute noch nicht drinnen. Und im Rahmen der weiteren Vorschriften hoffen wir auf den EUCS. Das ist ja dann das freiwillige Schema von der EU, wo wir dann im Herbst den Implementation Act erwarten, wo wir dann ein gesamteuropäisches Zertifizierungsschema hätten.
Ich denke jetzt eigentlich schon ein bisschen in die Zukunft. Wir haben KI, es entwickelt sich die Technologie weiter. Mit welchen Bedrohungsszenarien werden wir denn in der Zukunft womöglich zu tun haben und wie bereitet sich Fabersoft darauf vor?
Ich glaube, der einfachste Weg, um einen Angriff zu machen, ist immer über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, es ist viel komplizierter, jetzt eine Firewall zu hacken, als über eine wirklich gute Phishing-Attacke Zugriff auf die Systeme bekommen und dann von dort weiter zu bewegen. Und gerade mit KI und Deepfakes und solche Sachen, ich glaube, Sie kennen sicher das Beispiel von Hongkong, wo es eine gesamte Videokonferenz gegeben hat, wo die Teilnehmer nicht echt waren. ist es sehr einfach sozusagen den Initial Access, also den ersten Fuß ins Unternehmen zu bekommen und von dort weiterzugehen. Und das muss man eben mit Awareness machen für die Mitarbeitenden, aber natürlich noch aufgestellt sein, um, wenn der Fuß drinnen ist, dann den möglichst schnell zu erkennen.
Sie sind ja ready für NIS 2, nehme ich jetzt mal an. Was würden Sie denn auf dem Prozess Unternehmern empfehlen? Wie sollten Sie denn vorgehen? Was sind die wichtigsten Tipps?
Ich glaube, das betrifft jetzt nicht nur die NIS 2, sondern generell die Cybersicherheit. Ich muss immer wissen, welche Bereiche habe ich, wo ich potenzielle Risiken habe. Da gibt es in der NIS 2, in der Anlage 3 eine sehr umfassende Liste. Es gibt den Kriterienkatalogen, die Bereiche, die ich mir ansehen kann. In diesen Bereichen muss ich dann eben meine Risiken identifizieren und dann darauf eben mit technischen, organisatorischen Maßnahmen die Mittel setzen, um diesen Risiken entgegenzuwirken und einfach mein Cybersicherheitsniveau zu heben. Und das ist am Ende des Tages eh wieder Sinn und der Zweck von der NIS 2, in der EU ein gemeinsames hohes Cybersicherheitsniveau zu haben.
Herr Albe, danke für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Das war ein Podcast zur Schwerpunktwoche Cybersecurity, veranstaltet von der Presse. Wir bedanken uns fürs Zuhören.